die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesu Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache.
Unser Text aus Matthäus 27 beginnt bereits am Kreuz, beginnt bereits an dem Ort, an dem Jesus seine letzte Reise antrat. Doch hat er bereits einen sehr schwerlichen, einen leidvollen, einen schmerzhaften Weg hinter sich. Was musste er nicht alles erdulden, um an diesen Punkt zu kommen? Was musste er nicht alles ertragen? Was hat er nicht alles ausgehalten? Er wurde gefangen genommen, verurteilt, geschlagen, gefoltert, verspottet, verhöhnt und musste am Ende noch sein eigenes Kreuz, das Mittel seines Todes, selber tragen. Und all dies durchlitt er allein. All die Schmerzen trug er allein. All die Schläge erhielt er allein. Und das Kreuz, auch das trug er allein. In anderen Evangelien lesen wir an dieser Stelle von Simon von Kyrene, der ihm zumindest diese Last, das Kreuz zu tragen, abnehmen wollte. Auch wenn er anders ihm nicht mehr helfen konnte, diesem Dienst wollte er ihm nicht. Doch auch dies wurde ihm verwehrt. Alles ertrug Jesus allein. Denn nur er konnte diesen Weg gehen und all das ertragen, was am Kreuz geschah. Doch nicht nur sein Weg war schwerlich und voller Leid und Schmerz. Nicht mal einen letzten Schluck klares Wasser haben sie ihm gegönnt. Einen Schluck, der ihm nochmal stärkt, nährt und erfrischt. Gemischt mit Galle, ungenießbar, als Hohn, als Spott, um ihm noch mehr Leid anzutun. Ein Rückschluss auf Psalm 69, Vers 22, wo dies schon geschrieben stand: Sie werden ihm geben Wasser gemischt mit Galle. Hauptsache, er leidet noch mehr. Und selbst als er dann am Kreuz hing, zum Tode verurteilt, als ein Unschuldiger, als er nun seinem Schicksal überlassen wurde, wurde er dennoch nicht in Ruhe gelassen. Die Soldaten spielten um seine Kleider und hielten Wache, als könnte er jederzeit von diesem Ort fliehen, mit all dem, was er durchlitten hat, seine Kraft bereits am Ende, voller Schmerzen, voller Leid, voller Wunden, geschlagen an das Kreuz, und doch fürchten manche Menschen, er könnte dort fliehen. Dies, was keinem Menschen mehr möglich war, hätte nur noch Gott schaffen und vollbringen können. Sie wollten ganz sicher gehen, dass er dort bleibt, dort stirbt und nichts dazwischen kommt. Wie groß muss die Angst mancher Menschen gewesen sein, dass sie solche Sicherheitsmaßnahmen trafen, um ihn dort zu halten.
Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.
Gekreuzigt mit 2 Verbrechern, behandelt wie einer von ihnen, wie jene, die Straftaten vollbringen, die Schlechtes tun, diese Strafe verdient hätten. Doch das Schild, der Grund, sagt etwas anderes. Dies ist Jesus, der König der Juden. Wir heute wissen bereits, dass dieses Schild die Wahrheit spricht. Wir heute wissen bereits, dass daran nichts Falsches ist. Dass er wahrhaftig König ist. Doch für die Menschen damals, von jenen, die es anbrachten, war es gemeint wie Hohn und Spott. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Pilatus diese Aufschrift anbrachte, doch die Pharisäer sich beschwerten, es muss heißen, er hat behauptet, er sei der König der Juden. Pilatus' Antwort ist eindeutig. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Er ist der König der Juden. Für ihn stand das fest. Er hat das bereits erkannt. Er hat bereits erkannt, dieser Mann ist unschuldig. Dieser Mann hat nichts verbrochen. Dieser Mann ist wirklich der König der Juden. Und so will er ihm die Ehre geben in diesem letzten Moment, dass alle Menschen es hören und sehen, wen sie da ans Kreuz geschlagen haben. Doch all jene, die ihn verhöhnt haben, all jene, die riefen und spotteten, all jene haben es nicht verstanden, wer er ist, wer er war, was er auf dieser Welt getan hat. Er kam nicht, um seine Macht zu beweisen, sodass alle Angst vor ihm und dem Vater haben. Er kam nie, um zu herrschen wie die Tyrannen dieser Welt. Er kam nie, um zu unterdrücken und sich aus Angst als das Höchste aller Wesen anbeten zu lassen. Er kam für alle Menschen, um sie zu befreien. Er kam für alle Menschen, um sie von der Macht der Welt und der Sünde zu erlösen. Er kam, sodass wir zum Vater kommen können. Alles auf dieser Welt tat er aus Liebe zu uns. Und wie danken es ihm die Menschen? Indem sie ihn verspotten, verhöhnen, foltern und ans Kreuz schlagen. Und wieso sollte er sich selbst vom Kreuz herunterhelfen, wenn er doch um ihret und unseret Willen dorthin ging? Wenn er doch diesen Weg gehen musste, um allen anderen zu helfen? Nur er konnte diesen schweren Weg gehen, um der Welt und allen Menschen Versöhnung zu bringen. Es ging nie darum, dass er sich selbst hilft, sondern dass er uns hilft.
Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren.
Erneut haben sie es nicht verstanden, warum er auf dieser Welt war. Um zu helfen, um das Leben zu schenken, um jenen zu helfen, die es nicht selbst können. Er war uns allen eine Hilfe, Denn niemand kann sich selbst von der Macht der Sünde befreien, nur er. Er war imstande, dies für jeden von uns zu tun, um uns herauszuholen. Und zudem erfüllt sich hier etwas weiteres aus dem Alten Testament. Psalm 22, 8 und 9. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, dem heraushelfe und rette ihm, hat er Gefallen an ihm. So sprechen die Pharisäer, genau das sagen sie zu ihm. Soll er sich doch selbst herunterhelfen, wenn Gott Gefallen an ihm hat? Sie sehen sich hier im Recht. Da stehen sie, diese Gelehrten, die ihm verurteilt und angeklagt haben. So stehen sie dort und glauben, über ihm triumphiert zu haben, als Sieger aus der Geschichte hervorzugehen und nun ihre Macht bewiesen zu haben. Neid, Eifersucht, Angst, alles Dinge, die sie dazu getrieben haben, einen Unschuldigen zu verurteilen, einen Unschuldigen ans Kreuz zu schlagen. Schon lange haben sie die Liebe Gottes aus ihren Augen und aus ihrem Herzen verloren. Schon lange regiert nicht mehr die Liebe in ihnen, sondern die Welt, die Sünde und die Habgier. Denn sonst wären sie nicht so weit gegangen. Getrieben von der Angst vor einem Mann, der in Liebe und Güte in dieser Welt unterwegs war, waren sie zu allem bereit. Doch gerade weil er diesen Schritt nicht ging, am Kreuze blieb, nicht herunterstieg, weil er diesen schweren Weg wählte, um unseretwillen, macht das Jesus greifbar und glaubwürdig. Deswegen glaube ich an ihm, weil er alles auf sich nahm, bis zum Schluss diesen Weg ging, für uns, für dich und mich. Und das wahre Ausmaß dieser Tat, das erkennen wir auch heute noch. Und das sehen wir dann zu Ostern, bei der Auferstehung. Wir sehen und spüren heute noch die Auswirkungen und Folgen seines Erlösungswerkes am Kreuz, dass er diesen schweren Weg ging. Die Menschen damals, die konnten das noch nicht sehen, doch er hat damit die Welt verändert. Nur frage ich mich immer wieder, wenn die Gelehrten hier fordern, wir würden glauben, wenn du jetzt vom Kreuz heruntersteigst, was war dann mit den unzähligen Wundern, die er vollbrachte? Was war dann mit den unzähligen Menschen, die er gesund machte, die er heilte, denen er ihre Schuld vergab? Was war dann mit den unzähligen Menschen, die ihm begegneten, die die Liebe Gottes spürten und merkten, er ist der Sohn Gottes? Wollten sie diese nicht sehen? Konnten sie das nicht sehen? Wie blind müssen sie gewesen sein, dass sie all die Zeichen und Wunder nicht gesehen haben, nicht deuten konnten und nicht glauben wollten? Dass sie ihm nicht Glauben schenken wollten, weil er ihnen Angst machte. Hat ihr Neid und ihr Hass sie so sehr verblendet, dass sie an ihrer Macht festhielten, die sie hatten, und nicht dem einzig wahren König Platz machten?
Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani? Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
So viele Stunden hängt er nun schon dort. So viele Stunden leidet er bereits. So lange muss er leiden und alle schauen zu. Was ein grausiger Anblick muss das für all jene gewesen sein, die ihm nahestanden, die ihn geliebt haben, die mit ihm unterwegs waren, die seine Geschwister waren. Und dann ist es soweit. Er sagt diesen berühmten Satz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist nun ganz allein. Er wurde hängen gelassen. Gott half ihm nicht herunter vom Kreuz. In diesen Versen, in diesem kurzen Abschnitt, steht weniger der Schmerz und das Leid durch den äußeren Verletzungen im Vordergrund, sondern vielmehr sein inneres Leiden, seine Verlassenheit, die nun am Ende seiner Reise auf dieser Erde steht. Lasst uns einen Moment bei dieser Szene verweilen, uns einfühlen, wie das gewesen sein muss, auf dieses Bild schauen und nachspüren: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat gelitten für uns. Er ging ans Kreuz und in den Tod für uns. Er büßt für einen Fehler, doch nicht seinen eigenen, sondern für unseren.
Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er.
Und ein weiteres Mal: verstehen Sie nicht, was hier vor sich geht? Sie, die Gelehrten, die sich doch in den Schriften Gottes auskennen sollten. Denn hier zitiert Jesus auch Psalm 22, Vers 9. Vers 2, genau das steht dort: mein Gott, warum hast du mich verlassen, wird er rufen. Wenn Sie doch die Kenntnis der Schriften hatten, warum erkannten Sie dann nicht, dass er der ist, der überall angekündigt wurde? Und was es auch noch verdeutlicht, ist die Tatsache, dass selbst in dieser dunkelsten Stunde von Jesu Leben, selbst in den Momenten vor seinem Tod, er zu Gott, zum Vater schreit, ruft und bei ihm Hilfe sucht. In seinem ganzen Leben hat er immer auf den Vater geschaut. Immer war er auf ihn angewiesen. Immer hat er auf ihn vertraut. Immer schrie er zu ihm um seine Hilfe, auch wenn sie ihm hier verwehrt blieb. Entweder können oder wollen sie nicht verstehen, was hier vonstatten geht. Sie verstehen es nicht, zu wem er spricht, dass er zu seinem Gott, zu seinem Vater, zu unserem Vater ruft. Und dann ist es vollbracht. Ein letzter Aufschrei und er sagt zusammen: Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Er fährt hinab in das Reich des Todes. Und wo für uns die Reise enden würde, fängt seine erst so richtig an. Was sich dort abgespielt hat, könnten wir nur mutmaßen. Doch war es nicht das Ende.
Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen.
Doch wer nun geglaubt hat, dass Jesus in Ruhe und einfach so von dieser Welt scheidet, der hat sich kolossal geirrt. Die ganze Welt hat es gespürt und vernommen. Wir könnten fast schon sagen, dass die Erde weint und dieses Ergebnis betrauert. Dass die ganze Welt reagiert auf seinen Tod. Denn er blieb nicht ohne Folgen. Er umspannte die ganze Welt und alles, was dort gelebt hat, sah und erlebte Wunderliches. Wahrlich ein Ereignis von monumentalem Ausmaß. Und wir heute spüren noch diese Folgen. Wir heute erleben noch die Güte und die Gnade Gottes, welche in diesem Ereignis verborgen lag. Die Menschen damals, sie konnten es noch nicht begreifen, was nun vor sich ging. Wir hingegen wissen, was die Zeichen und Wunder zu bedeuten haben. Wir kennen sie, die tiefe Bedeutung vom Tod Christi und wie er die Welt verändert hat. Und vielleicht kennt ihr es auch, wenn berühmte Persönlichkeiten in der heutigen Zeit versterben, ihr Tod als Nachricht um die Welt geht, große Begräbnisse ausgeführt werden und alle diesen Tod betrauern und das Leben beweinen, doch nichts davon kommt an den Tod und das Leben Jesu heran. Nichts davon ist es im Vergleich zu dem, was Christus vollbracht hat. Bei den Menschen betrauern wir ihren Tod und hier feiern wir ihn. Denn er hat der Welt etwas Großes gegeben. Doch wir wissen auch, in was für eine tiefe Trauer und Leid, das die Menschen zur damaligen Zeit gestürzt hat. Wie mag es wohl den Jüngern gegangen sein, seinen engsten Vertrauten, die ihn liebten, und nun ist er fort und nicht mehr bei ihnen.
Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.
Und eine Hoffnung bleibt, dass der Hauptmann und seine Männer es erkannt haben, was hier vor sich ging. Dass auch mehr Leute es noch erkannt haben, dass ihnen die Augen geöffnet wurden, dass sie sehend wurden. Nicht nur mit ihren Augen zu erkennen, sondern auch mit dem Herzen zu verstehen, was passierte, welche Bedeutung sich in diesem Ereignis abspielt. Sie konnten die Geschehnisse in der Natur, das Weinen und das Klagen der Erde mit dem Tod Jesu verbinden und den einzig richtigen Schluss daraus ziehen. Dieser war wirklich der Sohn Gottes. Und was nun bleibt für die Menschen damals, ist das leere Kreuz. Nicht zu wissen, wie es weitergeht, und darauf zu schauen. Amen.